Ich habe gewisse Probleme, noch über den verfassungsrechtlichen Rahmen zu sprechen, nachdem Herr Kollege Gute alles schon so wunderbar dargelegt hat und ich ihm auch gar nicht an sich widersprechen kann. Ich muss auch zugeben, dass ich über das Zensurverbot mir noch keine richtigen Gedanken gemacht habe, sodass ich auch selbst darauf nicht antworten kann. Ich will aber gleichwohl dann doch noch mal den verfassungsrechtlichen Rahmen hier vorzuführen versuchen, und zwar mit einem sehr einfach gestrickten Anliegen, damit Sie als Nichtjuristinnen und Juristen, ich glaube, einige sind hier unter uns, sehen, wie man vom Verfassungsrecht versucht, solche hochkomplexen Fragen zu strukturieren und dann schlussendlich in Abwägungen zu konsensfähigen, akzeptablen Entscheidungen zu kommen. Nun, das Problem, was wir haben, Herr Trude hat ja damit auch begonnen, die Terrorismusfurcht führt im politisch-rechtlichen System zu Einschränkungen grundrechtlicher Freiheit oder sie droht dazu zu führen. Und wenn das der Fall ist, dann hat die Logik des Terrorismus Erfolg gehabt. Und das sollten wir mit bedenken, wenn wir aus Terrorismusaspekten versuchen, Sicherheitsrecht zu machen. Worum es uns heute hier geht, es geht um die verfassungsrechtlichen Grenzen der Forschungsfreiheit, insbesondere Freisetzung von Viren, gewollt, ungewollt. Für den Juristen, für den Verfassungsrechtler geht es hier um Risikovorsorge. Risikovorsorge, Herr Trude hat ja schon gesagt, eine Vorstellung, die in das Recht, Umweltrecht insbesondere, in den 80er Jahren heimisch geworden ist. Bei dieser Risikovorsorge geht es insbesondere um die Schutzpflichten, die man aus Grundrechten herleiten kann. Und aus dieser Schutzpflichtenperspektive kann der Gesetzgeber im Prinzip zu Maßnahmen verpflichtet werden, natürlich, die dem Schutz von Leben und Gesundheit vor einer beabsichtigten oder unbeabsichtigten Freisetzung von Viren dienen. Denn mit dieser Schutzpflichtenperspektive ist eben verbunden, dass der Gesetzgeber Artikel 2 Absatz 2 den grundrechtlich gewährleisteten Schutz von Leben und Gesundheit garantieren muss. Allerdings, und das ist, glaube ich, heute in Diskussion vielleicht nicht immer so ganz deutlich geworden, diese Schutzpflichtenperspektive ist ambivalent. Denn mit der Schutzpflicht des Gesetzgebers, Leben und Gesundheit von Menschen vor einer Freisetzung von genetisch veränderten Viren zu schützen, konkurriert zugleich die ebenso gewichtige Schutzpflicht des Gesetzgebers, diese biosicherheitsrelevante Forschung zu ermöglichen, um Menschen eben bei Grippeinfektionen vor Grippeerkrankungen auch zu schützen. Also für den Jurist ist das jetzt zunächst mal ein Nullsummenspiel, hat zwei Schutzpflichten, einmal derer, die hier verletzt werden können durch Freisetzung, andere aber, die wieder geschützt werden können durch die Forschungsergebnisse. Nun, hier hat der Gesetzgeber natürlich, was er tut, zunächst mal einen weiten Gestaltungsspielraum. Fernliegende Gefährdungsmöglichkeiten des Lebensgrundrechts als vitaler Basis der Menschenwürde rechtfertigen allerdings noch keine Verengungen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums. Er muss also hier bei fernliegenden Gefährdungsmöglichkeiten nicht tätig werden. Wir bleiben hier im Bereich, der verfassungsrechtlich nicht determiniert ist, sondern hier vom demokratisch legitimierten Gesetzgeber zu entscheiden ist. Allerdings, das ist auch wieder klar, er muss mit den Mitteln des Sicherheitsrechts terroristischen Missbrauch von Forschungsreihen etwa zu verhindern suchen. Aber auch hier gilt nun wieder wie im Sicherheitsrecht, eine vollkommene Sicherheit ist praktisch nicht realisierbar und rechtlich auch nicht gefordert. Was sich an Risiken, an fernliegenden Risiken jedenfalls, nicht vermeiden lässt, muss der Bürger als sozial adäquat hinnehmen. Einen optimalen Schutz im Sinne einer Restrisikominimierung schuldet der Gesetzgeber, schuldet das politisch-rechtliche System nicht. Denn wenn wir das einführen würden, meine Damen, meine Herren, eine Restrisikominimierung, dann müssten wir ein Großteil des Sozialproduktes für sicherheitsrelevante Maßnahmen aufwenden. Da müssen wir etwa in Tunnel Vorkehrungen einbauen, damit hier in Tunneln keine terroristischen Anschläge geschehen können. Dinge, die auch in BMBF-Projekten schon diskutiert worden sind. Hier sind einfach auch ökonomische Grenzen, ich komme darauf zurück, erreicht für überzogene Forderungen. Nun, das ist zunächst mal unbefriedigend hier als Ergebnis. Wir können einen Ansatz nun suchen in den Abwägungen und Differenzierungen des Bundesverfassungsgerichts bei sicherheitsrelevanten Grundrechtseingriffen. Hier gibt es seit etwa 15 Jahren eine sehr subtile, weit ausgreifende, heftig diskutierte, umstrittene Rechtsprechung, die hier von mir natürlich jetzt nicht aufgegriffen wird. Aber ich möchte zwei Punkte herausgreifen aus dieser Rechtsprechung, Sicherheitsrechtsprechung, die für 5 Absatz 3 Grundgesetz anschlussfähig sein können. Das Bundesverfassungsgericht sagt, bei tiefen Grundrechtseingriffen, etwa aus Gründen Prävention terroristischer Gefährdungen, muss der Gesetzgeber den Bestimmtheitsanforderungen genügen. Und weiter, es braucht sicherheitsrechtliche Gefahrenprognosen, hier bei der Einschränkung von Forschungsfreiheit und um sicherheitsrechtliche Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Das kann man also rausnehmen aus dieser Rechtsprechung und übertragen auf unseren Bereich. Nun, Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes, diese steigen mit zunehmender Eingriffsintensität. Ich meine, Forschungs- und Publikationsverbote sind ganz besonders schwere Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit. Das haben wir verschiedentlich gehört und ich glaube, das ist auch, sollte auch konsensfähig sein. Und wenn dem so ist, wenn es sich hier handelt um tiefgreifende Grundrechtseingriffe, dann muss das erstens vom Gesetzgeber im Prinzip geregelt sein, dass das zulässig ist. Und zweitens muss hier, ich komme vielleicht nachher nochmal darauf zu sprechen, eine, ja, vielleicht doch eine richterliche Kontrolle möglich sein. Der Gesetzgeber muss die Abwägungsdirektiven vorgeben, die müssen demokratisch legitimiert sein. Hier kann es nicht sein, dass es hier aufgelöst wird in einem ja, unspezifischen Abwägen von Kontrollbehörden, von Kontrollstellen. Nun, Verhältnismäßigkeitsprinzip. Verhältnismäßigkeitsprinzip sagt, dass Eingriffe in die Forschungsfreiheit erstmal geeignet, erforderlich sein müssen zur Gefahrenabwehr. Das will ich ganz rasch machen. Natürlich, Forschungsverbote sind geeignet, um in Deutschland Pandemien zu vermeiden. Aber wir sind nicht die Einzigen auf der Welt. Wenn die Forschung exiliert, und damit ist zu rechnen, wenn die Forschung exiliert, dann wird das eben im Ausland unter geringeren Sicherheitsanforderungen getan, was hier nach hohen Standards geschehen könnte, wodurch durch Pandemien Deutschland natürlich wieder in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Und was über Publikationsverbote, was davon zu halten ist, haben wir ja schon gehört, je deutlicher sie ausgesprochen werden, desto eher werden die Dinge in der Community verbreitet werden. Das sind also an sich keine geeigneten Maßnahmen. Nur jetzt wieder Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht, Rechtsprechung sagt Folgendes. Ob was geeignet ist zur Gefahrenabwehr, obliegt der Einschätzung des Gesetzgebers. Und deswegen müsste man unter dem Geeignetheitsaspekt an einem nationalen Forschungs- und Publikationsverbot kann man dort wohl nichts erinnern, weil der Gesetzgeber bei der Geeignetheitsprüfung einen sehr breiten Gestaltungsspielraum hat. Nun, Verhältnismäßigkeitsprinzip, Angemessenheit der Eingriffsschwellen bei einer Begrenzung biosicherheitsrelevanter Forschung. Wir hörten schon verschiedentlich, ich wiederhole hier nur, hier bedarf es einer Gesamtabwägung. Gesamtabwägung zwischen der Intensität des Eingriffs in die Forschungsfreiheit. Diese kann sehr hoch sein, Forschungsverbote ist sehr hoch. Dem Gewicht der verfolgten Gemeinwohlinteressen, also Gewicht des Schutzes von Leben und Gesundheit der Bevölkerung. Und schließlich den verfassungskonformen Eingriffsschwellen, also den Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit. Nun, wichtig, Wahrscheinlichkeit des Schutzes von Leben und Gesundheit durch die Entwicklung von Impfstoffen, das ist ja auch wichtig. Ist das eine erfolgreiche, wird das eine erfolgreiche Forschung sein? Und Wahrscheinlichkeit der Gefährdung von Leben und Gesundheit durch Freisetzung von Viren andererseits. Das also ist sozusagen das Abwägungsbukett, mit dem sich der Jurist und möglicherweise demnächst auch das Bundesverfassungsgericht zu beschäftigen haben. Wenn wir bei diesem Abwägungsbukett sind, dann können wir Folgendes behaupten. Die Forschungsfreiheit, Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, erfährt eine Schutzbereichsverstärkung dadurch, dass diese Forschungsfreiheit eben nicht hier ohne Anlass betrieben wird, sondern es ist eben Forschungsfreiheit, auch Grundlagenforschungsfreiheit hier, die dient dem Schutz von Leben und Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern, der Bevölkerung vor Grippeepidemien generell. Damit, das wäre ein wesentliches Ergebnis hier, können Forschungsverbote erst ab der Schwelle einer konkreten Gefahr für Leben, für Leib und Leben angemessen sein. Also wenn es konkret zu befürchten ist, dass durch bestimmte Forschungen hier Gefährdungen Dritter eintreten können, dies etwa, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte mit terroristischen Anschlägen auf eine bestimmte Forschungseinrichtung zu rechnen ist oder zu rechnen ist, dass dort eben hier auf Ergebnisse zugegriffen wird, die möglicherweise zu Pandemien führen können. In ähnlicher Weise hat das Bundesverfassungsgericht übrigens auch in der Rasterfahndungsentscheidung argumentiert. Hier hat es gesagt, man kann keine Rasterfahndung machen, bloß auf den Verdacht, dass wir hier Schläfer in Deutschland haben können und würden, sondern es hat gesagt, Rasterfahndung, tiefer Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, erst dann statthaft, wenn konkrete Anhaltspunkte da sind, dass hier ein terroristischer Angriff auf Deutschland stattfinden kann. Nun, bei einer solchen Argumentation hätten wir bei einer konkreten Gefahr für Leib und Leben jeweils Anhaltspunkte, wo diese Gefahrenschwelle sich zeitlich örtlich realisiert oder in personeller Hinsicht verdichtet. Und hier kann nun vom Gesetzgeber, auch von den Polizeibehörden, passgenau mit effektiven Maßnahmen hier die drohenden Gefahren abgewehrt werden. Eines Forschungsverbotes bedarf es dann eben auch nicht mehr. Das bedeutet, Forschungsverbote sind im Grundsatz angemessen, wenn sie der Abwehr konkreter Gefahren für Leib und Leben dienen. Mit Überschreiten dieser Gefahrenschwelle werden sich allerdings alternative Abwehrmaßnahmen aufdrängen, sodass die Erforderlichkeit von breiten wirksamen Forschungsverboten zu verneinen sein wird. Ähnliches gilt dann für Publikationsverbote, das will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Ich will nur einen Punkt noch abschließen mit ganz kurzen Überlegungen zu Rechtsschutzfragen. Soweit der Gesetzgeber durch Forschungs- oder Publikationsverbote oder die Möglichkeit, diese auszusprechen, in ganz erheblicher Weise in die Forschungsfreiheit eingreift, muss es aus meiner Sicht jedenfalls Rechtsschutzmöglichkeiten geben. Dies auch dann, wenn man die Festlegung etwaiger Forschungs- oder Publikationsverbote einer Ethikkommission überantwortet, einer Ethikkommission, die natürlich sachkundig entscheidet, die ethisch mit geschärftem Judiz entscheidet, in der auch unterschiedliche Gruppierungen der Forschungs- und Sicherheitslandschaft vertreten sind. Dass hier ein Höchstmaß an Sachkunde und Sachkenntnis erreicht wird, liegt sicherlich auf der Hand. Gleichwohl, dies kann aus meiner Sicht eine gerichtliche Kontrolle derartiger Entscheidungen nicht ausschließen. Wie präzise diese ist, hängt von den gesetzlichen Vorgaben für Forschungs- und Publikationsverbote ab. Ich sagte ja vorhin, das Bundesverfassungsgericht sagt jedenfalls in seiner sicherheitsverfassungsrechtlichen Rechtsprechung, je tiefer in grundrechtliche Freiheit eingegriffen wird, desto klarer müssen die gesetzlichen Vorgaben sein. Und das Bundesverfassungsgericht sagt dann sogar teilweise, ich halte es für ein bisschen problematisch, aber so ist der Stand der Rechtsprechung, dass hier auch keine großen Abwägungsentscheidungen mehr getroffen werden dürfen, sondern dass der Gesetzgeber regeln muss, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Maßnahmen statthaft sind. Ich denke also, dass man hier aus verfassungsrechtlichen Gründen, rechtsstaatlichen Gründen dazu kommen sollte, dass man eine gerichtliche Kontrolle auch bei Ethikkommissionen fordert und vorsieht, wobei natürlich eines richtig ist, der Richter wird sich nicht an die Stelle der Kommission setzen können, aber das ist mittlerweile auch im Prozessrecht eine geläufige Vorstellung. Er muss die Plausibilität der Entscheidung nachvollziehen, versuchen. Denn, und das hat sich bei Ethikkommission immer wieder gezeigt, jedenfalls aus der Praxis, die ich überschauen kann, da gibt es dann schon Rivalitäten zwischen gewissen Forschungsrichtungen, zwischen gewissen Forscherpersönlichkeiten. Und zwischen diese Rivalitäten kann vielleicht der ein oder andere Antrag dann auch einmal ein Stück zerrieben werden. Ich denke, im Rechtsstaat bei tiefen Grundrechtseingriffen sollte auf gerichtliche Kontrolle nicht verzichtet sein. Besten Dank.